Hallo erstmal. Ich habe schon die ganze Zeit geguckt, wo ist er denn? Und da dachte ich mir, okay, das wird ja ein spannendes Interview mit mir selber gleich da vorne. Aber Sikat, du bist hier, das kommt gleich, der geht nach hinten. Ich begrüße dich erstmal, alles gut. Und ins Mikro blasen müssen wir auch nicht. Aber es ist schön, dass du hier bist. Ich freue mich extrem. Ich versuche mal einen auf Markus Lanz zu machen. Ja? Ach nee, da muss ich noch mal, ne, Moment, ich muss noch so. Also ich freue mich sehr. Ich freue mich sehr. Es ist schön, dass du da bist, Sikat. Und natürlich freue ich mich auch sehr über jeden, der heute hier im Gottesdienst ist. Alle Gäste besonders. Du hast uns einiges zu erzählen von deiner Lebensgeschichte. Wir können da auch gern schon mal ja, die Folien einblenden, die wir dazu haben. Danke, das können eigentlich auch die Jungs von der Regie. Das kriegen wir heute ganz gut hin, so in der Form. Sikat, du hast ja eine abenteuerliche Reise gemacht in die Sahara, so wie es ja auch unser Titel für dieses Interview sagt. Und bevor wir so auf das, was da schon ein paar Jahre zurücklebt, eingehen, möchte ich dich erst noch mal so fragen, wie denn deine jetzigen Lebensumstände so sind. Was machst du beruflich? Bist du verheiratet? Was ist so dein Leben gerade?
Also ich bin 68 Jahre alt, seit deutlich über 10 Jahren verheiratet mit Miu, habe ein 7-jähriges Kind. Früher war ich mit Tatjana verheiratet, meine Tochter 1981 geboren, steht sehr fest im Glauben an Jesus Christus, lebt in Bielefeld und hat mir 3 liebe, nette Enkelkinder geschenkt, die alle älter sind als der Onkel Jonathan, mein Sohn, den ihr hier kennt.
Das ist ja eine sehr spannende Situation. Deine Geschichte, die ist ja auch ganz, ganz eng verknüpft mit deiner Kindheit, mit deiner Jugendzeit. Und da wollte ich einfach mal wissen, wie war deine Kindheit? Wie bist du aufgewachsen? Was waren das für Umstände, deine Familie?
Ich bin das älteste von 4 Kindern. Mein Vater war Methodistenprediger. Pfarrerskinder Müllers Kühl geraten selten oder nie. Wenn sie aber doch geraten, dann gibt es besondere Braten. Das war später mal der Spruch meines Vaters. Als Methodisten, als Pastorenkind ist man immer geneigt, sich vom Glauben abzuwenden. Da habe ich sehr rebelliert. Da habe ich meinen Eltern sehr viel Kummer bereitet. Ich denke immer noch mit Traurigkeit an mich selbst, wo ich meinem Vater vorgeworfen habe, wie konntest du bei deiner Begabung nur Pastor werden? Hättest du einen anderen Beruf ergriffen, dann hätten wir jetzt mehr Taschengeld und könnten uns mehr leisten.
Ja, ja. Ich weiß auch nicht, ob ich das schon mal gehört habe. Ja, genau. Du, als Kinder von Pfarrern und gerade in der Methodistenkirche ist es ja so, dass man auch öfter versetzt wird und eine neue Dienststelle hat. Habt ihr da auch immer wieder mal eine neue Umgebung dann erforscht, so will ich es mal positiv ausdrücken?
Richtig, so ging es von Hockenheim, da war ich 6 Jahre alt, nach Wuppertal und von Wuppertal nach Karlsruhe und von Karlsruhe nach Durlach. Und dort wurde ich, wie man in der normalen Kirche sagt, konfirmiert, wie man bei den Methodisten sagt, eingesegnet. Und meine Rebellion, die war so groß, dass ich da nur mitgemacht habe wegen der Geschenke. Und kaum war die Feier fertig, flog die Bibel schon in den Mülleimer. So war ich damals drauf.
Wow. Und hast du dann da auch schulisch so verschiedene Stationen quasi gehabt in den verschiedenen Wohnorten?
Richtig. Da bin ich nach der 8. Klasse vom Kant-Gymnasium gegangen worden, wie man es vorsichtig ausdrückt. Habe die 9. Klasse in der Tulla Realschule gemacht, habe eigentlich so rebelliert, dass ich damals mit 13 schon angefangen habe zu rauchen, auch angefangen habe Drogen zu nehmen und wurde dann, da war ich in der Tulla Realschule, beim Klauen von 2 Schallplatten erwischt. Da war dann ein Sozialarbeiter eingeschaltet aus Durlach, der später für Karlsruhe gesamtverantwortlich war und der hatte die clevere Idee, meinen Eltern vorzuschlagen, schickt den Knaben doch mal zur christlichen Seefahrt.
Zur Seefahrt?
Zur Seefahrt, ja.
Was soll denn da bei der Seefahrt? Also gibt es da bessere Menschen um einen rum? Oder?
Vielleicht.
Oder nicht so viele?
Vielleicht hat er gedacht, so war später dann meine Erfahrung, dass die Arbeit und die Erfahrung des Alltags einen tatsächlich zur Vernunft bringt. Hier seht ihr mich mit 16 auf dem Schiff. Dort habe ich eine Lehre als Dixjunge angefangen. Das hat ordentlich geschaukelt, wenn man über den Ozean gefahren ist. Los Angeles, New Orleans, Houston, Panama-Kanal. Das war damals 1971 für einen 16-Jährigen natürlich super genial. Die Schieflage des Schiffes sieht man, wenn man das Meer im Hintergrund beachtet, weil eigentlich dürfte man das gar nicht sehen, aber das Schiff hat sich halt sehr geneigt gerade.
Okay, wie lange warst du dann da unterwegs?
Es waren insgesamt 3 Monate Seemannsschule in Hamburg und 3,5 Monate auf großer Fahrt. Und irgendwo hat mich das wirklich ein bisschen zur Vernunft gebracht. Lange noch nicht zum Glauben, überzeugter Atheist war ich nach wie vor. Aber wenigstens war ich so vernünftig, zurückzukommen, zur Friedrich-Realschule hier nebenan zu gehen und den Direktor doch zu bitten, ob ich nicht doch nochmal in die Schule darf zur mittleren Reife. Er hat es mir dann erlaubt. Ich war 2 Jahre älter als die meisten in der Klasse, aber immerhin, ich durfte nochmal ran und habe dann mittlere Reife und später auch Abitur gemacht.
Und wenn ich richtig informiert bin, hattet ihr ja auch euer Klassentreffen jetzt, oder?
Richtig, gestern hatten wir unser 50-jähriges Klassentreffen.
Wow, und du bist heute hier und fit?
Ich bin heute müde, meine Frau hat gelästert. Du hast gesagt, du kommst mit 2 Stunden Schlaf aus, wenn es sein muss, und jetzt bist du müde, es waren ein paar Stunden mehr.
Nicht schlecht. Und gibt es vielleicht Leute, die auch auf dem Klassentreffen waren? Sind da Leute hier?
Ich habe noch keine gesehen, ich bin aber sicher, dass da welche im Livestream sind. Mehrere hatten mir das zugesagt. Ich grüße euch alle Friedrich-Realschüler im Livestream.
Gruß geht raus an alle vom Livestream. Komm auf. Wie ist dann weiter nach der mittleren Reife? Also irgendwann, nehme ich mal an, hast du die erworben, mit viel Fleiß wahrscheinlich? Oder mit viel Glück?
Glück, ja. Danke für diese Hilfestellung. Und irgendwo hat es mich in Deutschland überhaupt nicht gehalten. Man hat damals statt Wehrdienst, kriegst also so Sozialdienst gemacht.
Ersatzdienst, ja, Zivildienst.
Zivildienst, danke. Ja. Da bin ich auch Schulbus für den ASB gefahren, habe nebenbei ein Wohnmobil ausgebaut und mich hat es einfach aus Deutschland weggetrieben. Es gab insgesamt 4 große Afrika-Reisen und die letzte hat mein Leben verändert.
4 große Afrika-Reisen. War das auch geprägt durch die Seefahrt, dass du sagst, da mich hält's hier nicht in dem kleinkarierten, ich will jetzt nicht sagen Durlach, Deutschland?
Es war eigentlich umgekehrt. Mich prägte eine Rebellionshaltung, oppositionelles Problemverhalten nennt man das. Und da hält man es nirgends aus, wo man gerade ist. Und so war die Seefahrt die eine Folge der Ursache und die Reisen durch die Sahara die andere Folge.
Okay, und du hast gesagt, du hast ein Wohnmobil ausgebaut. Hast du irgendwie da so handwerkliche, Kfz-mäßige Vorkenntnisse dann gehabt?
Nö, das guckt man sich halt an und macht das.
Hast du YouTube-Videos angeschaut?
Na, das, sowas gab es damals überhaupt nicht. Die Zeit war eine andere. Es gab also Handbücher und wenn man wissen wollte, wie man Blech schweißt, gab es keine YouTube-Videos. Dann hat man jemanden gefragt, der es kannte, hat sich das Gerät irgendwo ausgeliehen und hat halt mal losgelegt und nach 3 gebrannten Löchern ging es irgendwo.
Okay, was du mir im Vorgespräch erzählt hattest, dass du in Kamerun warst und dass du dann einen Brief bekommen hast, das was mit deiner Mutter war. Was war denn das?
Also damals hat man überhaupt nicht richtig kommunizieren können. Es gab ja kein Internet und nichts. Man hat sich richtig originale Briefe geschrieben, so richtig schöne Briefe noch. Ich habe hier auch ein paar dabei. Ich zeige jetzt mal den einen hoch hier und ich zeige auch den zweiten Brief mal hoch von den Briefmarken.
In die Kamera?
Weil der zweite Brief, den ich jetzt gerade halte, der betrifft die Reise Nummer 3 mit dem Wohnmobil. Dort war eigentlich geplant, weil weiterzufahren nach Zentralafrika. Da steht schon als Absender Sika Michelmann, Poste Restante, Bangui, Zentralafrika. Das war also das nächste Ziel. Und irgendwo hat mich postlagernd in Yaoundé der Brief meiner Schwester erreicht, dass meine Mutter im Sterben liegt. Und so habe ich das Wohnmobil in Kamerun stehen lassen, bin zurückgeflogen, meine Mutter ist leider gestorben.
Aber du hast sie noch gesehen,
ich habe sie noch gesehen, richtig. Damals habe ich dann sehr spontan in der Hoffnung, dass meine Mutter vielleicht noch mal aus dem Bett aufsteht. Sie hat also Krebs im Endstadium gehabt. Auch sehr schnell, sehr spontan meine erste Frau, die Tatjana, geheiratet. Mein Vater hat auch in der Gemeinde einen Gottesdienst ausgerichtet. Und er wollte mir eine Bibel zur Hochzeit schenken. Wie man das so macht, eine große, dicke, teure Bibel. Sowas wollte ich gar nicht. Und ich wollte meinem Vater auch nicht das Geld abnehmen. Ich habe ihn ja sehr geliebt. Und dann habe ich gesagt, Papa, du kaufst mir keine teure Bibel. Die liegt sowieso nur rum. Das ist für nichts. Du kaufst die allerbilligste, die es gibt. Die billigste, und als Gegenleistung nehme ich die auf die nächste geplante Reise mit.
Und was war das dann für eine Reise, die ihr da geplant hattet?
Da wir geheiratet haben, war natürlich eine Hochzeitsreise angesagt.
Ach, wie romantisch, oder?
Und da das Wohnmobil in Kamerun stand, war natürlich klar, die muss nach Kamerun gehen. Also habe ich mal geguckt, man musste ja wie die fahrenden Händler im Karl May auch unterwegs von was leben. Habe dann Waren eingekauft, zum Beispiel ein paar leere Fässer, zum Beispiel ein Traktor mit Anhänger, zum Beispiel ein paar Kassettenrekorder.
Aber du wolltest nicht mit dem Traktor nach Kamerun fahren?
Nein, ich dachte, da findest du schon noch einen LKW unten drunter. Und so hat sich das dann zusammengesammelt und am Ende hatte ich einen 38-Tonner Sattelschlepper mit einer gewissen Ladung. Hier stecken wir gerade auf der Hauptstraße zwischen Nigeria und Kamerun im Sumpf und sind eingebrochen.
Also, ich will es nochmal zusammenfassen. Du hast spontan geheiratet, was auch immer das heißt, und du hast deine Angetraute zu einer Flitterwochenreise im Sattelschlepper nach Kamerun gewinnen können.
So sieht's aus. Der Ruf eilt uns voraus. Ja, der Ruf Voyage de Noce eilte uns voraus. Hier sieht man auf dem Bild übrigens Freunde, die wir zufällig im Norden Nigerias getroffen haben, weil wir hatten tagelang keinen Deutschen gesehen, wochenlang. Nachdem die große Panne schon vorbei war, kam uns plötzlich ein deutscher VW-Bus entgegen. Ich hau die Lichthupe rein. Der denkt, was ist denn das für ein nigerianischer Herr Driver, sieht im Vorbeifahren, dass es ein deutsches Fahrzeug ist. Wir halten beide an, er dreht rum, fährt zurück. Dann war es der Gottfried aus Karlsruhe.
Der Gottfried!
Da sitzt er.
Ist doch klar, oder?
So, und da sieht man auch das Leben unter dem Sattelschlepper, weil das ist jetzt, wie soll ich sagen, schon im Norden von Nigeria. Und eigentlich gab es richtig brutale Abenteuer mitten in der Sahara.
Ja, also da gab es noch ein paar Geschichten, die wir euch auf keinen Fall vorenthalten wollten. Mit den Bildern sind wir ein bisschen durcheinander gekommen, da müssen wir uns jetzt nicht von der Reihenfolge her irgendwie aus der Ruhe bringen lassen. Aber was mich noch interessiert, du hattest ja gesagt, du warst wirklich total rebellierend und ablehnend gegenüber dem Glauben. Dann kamst du zurück, hast den Tod deiner Mutter erlebt und ich wollte einfach mal wissen, ob sich so an deinem Weltbild schon irgendwas verändert hatte.
Ja, der in mir total überzeugte Atheist, ich glaubte, es kann überhaupt keine geistigen Kräfte geben. Ich habe angefangen zu verstehen, dass es geistige Kräfte gibt, Die einen nennen es Geister, die anderen nennen es Energien, die nächsten nennen es sonst wie. Ich wusste also, da gibt es eine geistige Welt. Na ja, da gibt es halt so Verschiedenes. Und vielleicht könnte da ja auch ein Gott dazugehören oder sowas. Keine Ahnung, mit dem hatte ich da überhaupt nichts zu tun. Und ich wusste einfach nur, es gibt da noch eine andere Welt, die wir nicht sehen und auch nicht anfassen können.
Wow, also es hat sich schon ein bisschen was verändert, aber jetzt war es schon noch ein weiten Weg, um zu erkennen, es gibt einen Gott, der dich liebt und der dir nachgeht.
So sieht's aus. Das war also erstmal ja, diese Situation. Ich springe jetzt einfach mal. Ganz weit nach hinten.
Aber vorher sprechen
das war noch später als da. Die Bibel, die Hochzeitsbibel, die lag oben in der Ablage des Sattelschleppers. Und irgendwo in Kamerun wurde ich schwer krank, über 40 Grad Fieber und gelbe Augen. Richtig, mir ging es richtig schlecht. Ich war absolut fahrunfähig, lag da bei über 40 Grad in der Kabine des Sattelschleppers herum und es gab überhaupt nichts zu lesen. Nichts. Bis mir eingefallen ist, da oben liegt ja noch eine Bibel. Und dann habe ich halt mal angefangen, wie man so in einem beliebigen Geschichts- oder Erzählbuch liest und habe halt mal in der Bibel ein bisschen vorwärts und rückwärts gelesen, die Geschichten von David hier und von Goliath da und was da nicht so alles stand. Und irgendwann ging es mir wieder besser und dann habe ich die Bibel da wieder oben reingeschmissen und vergessen.
Und dann war noch eine Situation, hast du mir erzählt, wo es eine richtig krasse Panne gab. Also
richtig.
Das war schon beeindruckend.
Jetzt sind wir beim Sprung. Ich springe jetzt zurück aus Kamerun und Nigeria mitten in die Sahara. Dort gibt es die Stadt Tamanrasset. Da hat damals die Asphaltstraße geendet, dann gingen die Pisten geradeaus. Und wir hatten drei Anhalter mitgenommen, Franzosen, die uns beim Ausschaufeln helfen sollten. Und irgendwo nach 100 Kilometer vom nächsten Grenzposten, 100 Kilometer vom nächsten Brunnen entfernt, sind wir auf einen Felsen aufgelaufen, der, hier ist die Gesamtreise übrigens angezeigt gerade, sind wir auf einen Felsen aufgelaufen, der im Sand verborgen war. Wir haben ein kinderkopfgroßes Loch in der gusseisernen Ölwanne gehabt. Und die Ölpumpe ist abgebrochen. Und da lagen wir nun, ihr habt vorhin gesehen, wie so das Leben aussieht, und konnten dann von einer Seite mit dem Lauf der Sonne auf die andere Seite rüberrutschen. Als erstes bin ich mal zurückgefahren, 300 Kilometer per Autostopp, habe die Ölwanne selber in einer Werkstatt repariert, habe ein Blech praktisch geklopft mit 20, 30 Schrauben, befestigt mit Gum-Gum, Auspuffdichtpaste, habe das zugekriegt. Die gusseiserne Ölwanne konnte allerdings überhaupt nicht, die gusseiserne Ölpumpe konnte nicht geschweißt werden, weil Gusseisen zu schweißen ist für die, die sich auskennen, fast ein Ding der Unmöglichkeit. So kam ich dann mit der reparierten Ölwanne zurück, die Ölpumpe konnte ich nicht reparieren. Die drei französischen Anhalter haben wir weitergeschickt. Ich habe ihnen einen Brief an meine Eltern mitgegeben. Das ist dieser hier aus dem Nachlass meines Papas später, wo ich um Hilfe gebeten habe, weil wir einfach nicht mehr weiterkommen und ziemlich am Ende waren.
Also wenn du mal wieder eine Panne hast, denk dran, du bist nicht in der Sahara, du bist keine 300 Kilometer von der nächsten Werkstatt entfernt, du musst keinen Brief schreiben, sondern du kannst eine WhatsApp schreiben oder eine SMS. Also es ist schon, wir haben teilweise Zeit in Afrika gewohnt, also ich kann mir schon vorstellen, was das bedeutet, hat da nochmal so viele, viele Jahre vorher. Du hast mir so sarkastisch gesagt, die Geier kamen immer näher.
So sieht's aus. In der Sahara hilft zwar jeder an, wenn einer eine Panne hat, das heißt, die einen haben uns ein bisschen Essen, die anderen ein bisschen Wasser abgegeben, aber tatsächlich lagen wir, nachdem die Anhalter weg waren, rund 3 Wochen mit dieser Panne mitten in der Wüste und tatsächlich kamen die Geier, jeden Tag haben wir die ein bisschen näher an uns heranrücken gesehen. Das waren vielleicht 10 oder wie viele Vögel, die richtig große, die einfach immer näher kamen, nach dem Motto, vielleicht trifft es die ja.
Unfassbar. Und die Franzosen haben es dann irgendwie geschafft, diese Ölpumpe reparieren zu lassen.
Also die Franzosen sind in die Uranminen von Alik, da kamen sie sowieso durch, und haben tatsächlich einen Superprofi gefunden, der diese gusseiserne Ölpumpe geschweißt hat. Dann haben uns die Franzosen die zurückgeschickt mit Touristen, 2 Land Rover, die nördlich durch die Sahara fuhren, so ungefähr mit der Wegbeschreibung, Fahrt bis zum algerischen Grenzposten, dann roundabout 100 Kilometer nördlich, großer Berg rechts vorbei, deutscher Sattelschlepper, der wartet. Die Ölpumpe kam an, bedauerlicherweise hatten die Franzosen aber auch meinen Notbrandbrief an meinen Papa abgeschickt, wo drin stand, bitte schick uns jemand her, wir sind komplett am Ende, wir kommen ohne eure Hilfe nicht weiter.
Unfassbar. Und dann, das ist ja trotz allem eine notdürftige Reparatur gewesen und wenn man die Karte nochmal einblenden kann, dann hat es ja nochmal gut 2.500 Kilometer bis nach Kamerun-Douala gedauert. Hat die Reparatur dann gehalten?
Die Reparatur hat gehalten, also wenn gut repariert ist, hält es und das hält und hält.
Okay, gut, gut. Und in Kamerun hattet ihr da ein bestimmtes Ziel oder seid ihr einfach nur so aus Spaß an der Freude, ich meine, irgendwas muss man ja machen, in den Flitterwochen da rumgefahren?
Das Ziel war Douala, die Hafenstadt, wo bei... fällt mir das richtige Wort, bei Entwicklungshelfern unser Wohnmobil stand und das Ziel war, den LKW mit dem Wohnmobil zusammenzuführen. Das haben wir auch gemacht und standen dann irgendwo in einem winzig kleinen Dorf mit beiden Fahrzeugen. Ich weiß heute nicht mehr, wie wir das hingekriegt haben. Und dann kam ein Deutscher vorbei und fragte, habt ihr zufällig ein Spurstangenkugelkopfgelenk für einen Hanomag Henschel dabei? Weil es gibt ja nichts Selbstverständlicheres. Wir hatten, da wir zuvor ein Schrottfahrzeug zerlegt hatten, und so konnten wir ihm das schenken. Es war ein Missionar, dessen Bibelmobil genau wegen diesem Ersatzteil nicht mehr funktionsfähig war.
Kann man sich nicht vorstellen, oder? Wir haben auch noch ein Bild vom jungen Sieghart dabei. Wollt ihr noch sehen?
Ja.
Da ist, mit dem werdet ihr auch auf die Flitterwochen auf dem Sattelflitter, Mädels, oder? Also das ist doch mal ein Schabber hier.
Das war nach einer durchfahrenen und durchwachten Nacht. Das war dort, wo wir Gottfried getroffen haben. Wir waren meistens so fertig, dass wir keine Bilder machen konnten. Und das ist 140 Kilometer von der späteren Hauptstadt von Boko Haram, Maiduguri. Wir sind also mitten durch dieses heute unmögliche Gebiet gefahren, wo sie die Schulen, die Schüler töten und die Schüler entführen und so weiter. Und das Ganze also auch, wo der LKW eingesunken war, ist alles heute absolute No-Go-Area, weil die Boko Haram dort ihre Herrschaft haben. Ja. Damals war es unheimlich, für uns unheimlich schon, und wir fühlten uns auch unwohl und sind so schnell wie möglich gefahren. Deshalb auch hier war eine sehr gute Straße gerade. Deshalb also auch diese Nachtfahrt.
Ja, und dann habt ihr ja, wie es dein Ziel war, den Sattelschlepper verkauft. Und dann gab es ja auch nochmal so eine kleine Korruptionsgeschichte.
Richtig, also der Sattelschlepper war verkauft. Wir haben einen Teil in den offiziellen Transfercheck eingelöst, hatten aber auch noch für dortige Verhältnisse sehr viel Bargeld bei uns. Und fuhren jetzt mit dem Wohnmobil Richtung Norden, Richtung irgendwo, dass wir nach Nigeria vielleicht rüberkommen. Und dann muss die Tatjana auf die Toilette. Und da es dort keine Toiletten gab, habe ich bei Büschen angehalten. Sie ist verschwunden und mein Blick ist auf die Bibel gefallen. Beim Verkauf des LKWs habe ich diese Bibel ins Wohnmobil umgeladen. Und ich schlage die Bibel auf, einfach blind, und sehe den Satz, so lauf. Und da lief Ahimas auf dem Weg durchs Jordantal und kam dem Moren zuvor. Das ist eine Geschichte von David und seinem Sohn. Und ich wusste plötzlich, das gilt für mich. Ich darf nicht wie geplant weiterfahren. Ich muss einen anderen Weg wählen. Und das haben wir dann auch gemacht, sind wieder nachts in einer Nacht- und Nebelaktion durch Nebenstraßen weitergefahren und haben dann am nächsten Tag einen Deutschen getroffen, den wir kannten, der uns kannte und der uns gewarnt hat, weil dort die korrupte Polizei mit Banditen Straßensperren für uns aufgebaut hatten, um uns auszurauben. Und diese Nacht- und Nebelfahrt, die hat uns davor bewahrt.
Also letzten Endes hat Gott dich dadurch bewahrt, dass du in der verhassten Bibel gelesen hast.
So sieht's aus. Ich wollte von Gott nichts wissen. Aber die Bibel, die hat hier an der Stelle mein Leben dadurch verändert, dass ich gehört habe und eben nicht wie ich wollte, sondern auf einem anderen Weg weitergefahren bin.
Sehr cool. Und dann kam mir noch so der Moment, wo auch du erkannt hast, Gott will was von dir. Ja? Und du wolltest dann plötzlich auch was von ihm. Was war da? Erzähl uns das noch ganz kurz.
So, also wir sind dann weitergefahren. Mein Fuß war schwer entzündet, Furukulose, also ich konnte irgendwo kaum weiterfahren. Wusste aber von dem lieben Missionar mit dem Spurstangen-Kugelkopfgelenk, dass mehrere Missionare hier sich treffen, um Evangelisation abzuhalten und Gottesdienste abzuhalten. Das war auf einem Berg bei Bamenda und der Missionar ist der Peter Schneider, falls den jemand kennt. Und dort sind wir hin, haben, und wurden jetzt durch die Erkrankung des Fußes aufgehalten. Ich konnte also nicht weiterfahren, es ging gar nicht. Und so bin ich einfach mal in die Gottesdienste. Für mich war die zentrale Frage, es gibt doch so viele geistige Kräfte. Einige nennen es verschiedene Energien. Es gibt so viele. Warum aber ausgerechnet durch die Bibel, ausgerechnet durch Jesus Christus, warum ausgerechnet hier diese Bewahrung passiert ist, dieses Wunder passiert ist. Und so saß ich im Gottesdienst, die Frage hat mich bewegt und ich wusste plötzlich, jetzt muss ich es einfach mal ausprobieren. Ich muss es einfach mal wagen, ich muss einfach mal tun, was ich bisher nicht selber zulassen wollte und eine Entscheidung treffen. Und diese Entscheidung habe ich getroffen, bin mitten während dem Gottesdienst, es gab keinen Aufruf und nichts, bin ich nach vorne, habe mich hingekniet und habe mein Leben Jesus übergeben. Ich weiß gar nicht mehr, wie es sich ereignet hat, am Ende war fast die ganze Gemeinde vorne und schließlich wurden eine weitere Frau und ich in einem Tümpel in Kamerun getauft. Und das Ganze zeigt Gottes langen Arm. Und das Entscheidende ist diese Entscheidung gewesen, Gott mal zu erlauben, dass er existieren darf. Mal in meinem eigenen Herzen die Blockade wegzunehmen, die gesagt hat, nein Gott, dich gibt's nicht. Und einfach mal zu sagen, ich probiere es aus. Ich akzeptiere mal, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist, das ist der Kernpunkt dran. Weil es gibt viele geistige Kräfte und Gott, Gott, Gott und Götter. Es gibt am Ende nur den Punkt Vater, Sohn, Heiliger Geist. Und hier gilt auch, dass der Heilige Geist als Einheit mit dem Sohn und mit dem Vater, dass es der Geist der Wahrheit ist, der uns in alle Wahrheit leitet. Und das durfte ich erleben, nachdem ich die Entscheidung getroffen habe, es Gott zu erlauben, dass er existieren darf, auf gut Deutsch in meinem Kopf die Blockade weg war. Und das war das Entscheidende in meinem Leben.
Sigurd, ich danke dir ganz, ganz herzlich.
So, genau, jetzt hören wir noch eine kurze Predigt Lied. Nach dem nächsten Lied.
Junge, Junge, was für ein Abenteuer hat Sigurd da erlebt, oder? Hättet ihr auch mal Lust darauf? Ja, man merkt jetzt, wie unterschiedlich die Menschen sind, gell? Ja, um Gottes Willen, bloß nicht. Also so, so unterschiedlich ticken wir. Der Gottesdienst steht so ein bisschen unter diesem Motto, Sigurd hat es auch kurz angesprochen, Gottes langer Arm. Guckst du mal deinen Arm an? Deinen Arm, ich meine, deinen eigenen. Ja, wie lang ist der so? Keine Ahnung, 80 cm, 90, vielleicht einen Meter bei den ganz Großen. Ja, also man sagt ja, so diese Spanne ist ungefähr deine Körpergröße. Ja, also das ist so ein Leonardo da Vinci, der hat ja das mal aufgemalt, das ist so ungefähr das Gleiche. Und jetzt, Gottes langer Arm, wenn man sich vorstellt, der ist dann ja noch länger. Sonst wäre es ja kein besonders langer Arm. Also der ist noch länger als dein eigener Arm. Als Kind, als Jugendlicher, also ich bin ja auch so ein Pfarrerskind, da habe ich diesen langen Arm Gottes oft verbunden mit eher negativen Gefühlen. Ich habe dann gedacht, ja, der lange Arm Gottes, das ist so ein bedrohender Arm. Ich weiß nicht, wer von euch noch so alte Kinderlieder kennt aus dem christlichen Kontext, ja. Pass auf, kleines Auge, was du siehst. Pass auf, kleiner Mund, was du sagst. Pass auf, kleine Hand, was du tust. Denn der Vater im Himmel schaut herab auf dich und sein langer Arm ist nicht zu kurz, um dir noch einen mitzugeben. Ja, das war so meine Interpretation vom langen Arm Gottes. Egal, wie schnell ich weglaufe, sein langer Arm erwischt mich immer. Egal, wo ich mich verstecke, sein langer Arm wird die Büsche zur Seite schieben und ich werde zum Vorschein kommen mit all meiner Scham. Das ist so eine Lesart, wie man den langen Arm Gottes ja durchaus verstehen kann. Aber wisst ihr, es gibt noch eine ganz andere Möglichkeit, wie man den langen Arm Gottes verstehen kann. Und wenn man mal aus einer echten Notsituation heraus einen Hilferuf absetzt, glaube mir, dann bist du von ganzem Herzen dankbar für einen immer länger werdenden Arm, der nicht kurz vor dir zu kurz wird, sondern der bis zu dir und zu deiner Situation durchdringt. Sigurd hat euch den Brief hochgehalten, den er an seinen Vater geschrieben hat. Alle unter 25 fragen sich vielleicht, was ist ein Brief? Ein Brief ist das Ding, wo man mit einem Stift auf Papier schreibt, dann steckt man es in einen Umschlag und klebt bunte Aufkleber drauf und dann wirft man es in einen gelben Kasten. Zumindest in Deutschland ist der Kasten gelb gewesen, heute gibt es die ja fast gar nicht mehr. Und dann kommt er 2 bis 5 Tage später da an und wenn es ins Ausland geht, 2 bis 5 Wochen später. Und was macht man dazwischen? Wartet. Das ist doch was Schönes, oder? Warten. Heute regt man sich auf, wenn man auf einen Arzttermin wartet. Gell? Und dort wartet man, dass der Brief überhaupt ankommt. Und Sigurd hat so einen Brief geschrieben und da hat er am 8.9.1980 geschrieben. Lieber Papa und Geschwister, liebe Maria und Schwägerinnen. Und dann kommt hier sein erster Satz aus diesem Brief. Wir sind, so wie es aussieht, am Ende und brauchen dringend eure Hilfe. Also wenn du mal in einer Situation bist, wo du so einen Satz schreibst oder denkst oder aussprichst, dann bist du froh, wenn dein Gegenüber einen langen Arm hat. Also das ist jetzt Sika-Deutsch, ja? Das müssen wir schon noch wissen. Wir kennen dich, Bruder, wir lieben dich. Aber das ist so Fakten, ja? Wir sind ziemlich am Ende, wir brauchen eure Hilfe. Ein anderer Mensch würde schreien, Papa, ich kann nicht mehr. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ja? Also man ist am Ende, wirklich. Aber er weiß nicht, wie es weitergeht. Und dann schreibt er, wir sitzen mitten in der Sahara. Jetzt kommt wieder Sikhard, unsere Position 107 Kilometer nördlich von Inguazam in Algerien. Es windet und der Sand spritzt. Hast du schon mal spritzenden Sand gesehen? Also wenn der Sand spritzt, dann ist nicht so ein angenehmer Wind, sondern es ist ein unangenehmer Wind, der dazu sorgt, dass der Sand spritzt. Und Sand, wenn du mal in Afrika warst, dann weißt du, dass Sand ist der Staatsfeind Nummer 1. Sand macht alles kaputt. Und die Kombination Wind und Sand ist fliegendes Schleifpapier. Ja, es ist so. Was habe ich nicht alles gesehen dort unten, wie die Sachen wegradiert wurden, weil Wind und Sand alles kaputt machen. Jetzt nehme ich mal an, deine Situation ist nicht die, dass du mit einer kaputten Ölwanne irgendwo unter einem 38-Tonner liegst. Aber vielleicht hast du eine andere Situation, die dich gerade in eine ähnliche Verzweiflung bringt. Vielleicht hast du eine andere Situation in deinem Leben. Vielleicht ist es eine Krankheit. Vielleicht ist es ein Beziehungsproblem, wo du innerlich sagst, ich bin am Ende. Ich brauche Hilfe. Und dann empfindest du Gottes langen Arm plötzlich nicht mehr wie eine Bedrohung. Dann ist Gottes Arm nicht mehr der Arm, der dich bestrafen will für alle Böcke, die du in deinem Leben geschossen hast. Und glaub mir, je länger so ein Leben dauert, desto mehr Böcke schießt du. Das wird nicht weniger zum Schluss. Es geht immer weiter. Immer weiter. Und wenn man dann so ein Bild von Gottes langem Arm hat, wo man vielleicht denkt, er ist eigentlich nur da, um mich zu bestrafen, dann freue ich mich auch, dass du heute Morgen gekommen bist. Und ich möchte dir heute Morgen sagen, dass Gott es überhaupt nicht mag, Menschen zu bestrafen. Er mag es nicht, mit seinem langen Arm jemanden beim Genick zu packen und mal so richtig durchzuschütteln und vielleicht für 3 Stunden auf die stille Treppe zu schicken. Kennt ihr doch die stille Treppe? Oder gibt es die gar nicht mehr in der heutigen Erziehung? Also ganz früher, da gab es laute Treppe. Und dann gab es die stille Treppe. Und ich weiß nicht, was es heute gibt. Können sich die jungen Eltern ja mal fragen, was es heute gibt. Aber unser Gott ist kein Gott, der es liebt zu bestrafen. Er mag es überhaupt nicht. Warum mag er es nicht? Weil er die Menschen liebt. Weil er die Menschen so sehr liebt. Jetzt stell dich doch mal selber, du, dich als kleiner Mensch mit all deinen Fehlern in die Situation und stell dir mal vor, wer die Menschen um dich herum sind, die du liebst. Magst du es, solche Menschen, die du liebst, zu bestrafen? Er liebt jeden einzelnen Menschen, auch dich. Ob du es glauben kannst oder nicht. Ob du dich geliebt fühlst oder nicht. Er liebt dich durch und durch. Mit Haut und Haaren und zwar bedingungslos. Er liebt dich, wie du bist. Und jetzt kommt das Beste. Auch wenn er dich liebt, wie du bist, heißt das nicht, dass du so bleiben musst, wie du bist. Das ist doch cool, oder? Manchmal denken wir, ja, ich will so bleiben, wie ich bin, ich will mich bloß nicht verändern, lasst mich alle in Ruhe. Aber im Inneren wissen wir doch selber am besten um all unsere Macken. Wir wissen doch am besten, was wir für Fehler haben. Er liebt uns. Er liebt es nicht, uns zu bestrafen. Gott hat keinerlei Gefallen daran, seine Geschöpfe zu bestrafen. Aber selbst wir Menschen, wenn wir uns mal vorstellen, alle Eltern unter uns und alle, die es noch werden, wie sehr lieben wir unsere eigenen Kinder, oder? Wir würden doch alles für sie tun. Alles für sie tun. Und gerade weil wir so lieben, dann gebietet es doch gerade unsere Liebe, dass wir den Kindern auch Orientierung mitgeben. Es gebietet doch gerade unsere Liebe, dass sie unter Umständen auch Konsequenzen tragen müssen, wenn sie im Begriff sind, sich selbst oder anderen zu schaden. Ist es so? Ein Beispiel. Dein 2-jähriges Kind, das kann nicht schwimmen, aber es ist magisch angezogen von dem neuen Pool in deinem Garten. Ich gönne euch den Pool, von ganzem Herzen. Im Moment braucht man ihn wirklich, oder? Also, dieses Kind ist magisch angezogen, es rennt immer wieder zum Pool und will reinspringen, aber es kann noch nicht schwimmen. Was machst du? Ja, spring doch! Hey, du applaudierst noch! Du mutigst ihn, come on, rein mit dir! Natürlich nicht! Du sagst nein, du darfst da nicht rein! Meine Güte, was bist du für eine blöde Mutter? Was bist du für ein blöder Vater, so eine Spaßbremse? Merkt ihr was? So ein Bild haben wir manchmal von Gott, oder? So eine Spaßbremse. Wir wollen doch nur Spaß. Ich will doch nur spielen, so wie der Hund, der immer beißt. Der will auch nur spielen. Ja, und dann kommt einer und sagt, nein, das ist nicht gut für dich. Und deswegen sollst du es nicht tun. Aber wir denken, Gott wäre eine Spaßbremse. Aber jetzt gehen wir mal in dem Bild weiter. Gehen wir doch mal davon aus, der Vater, er baut einen Zaun um den Pool. Ja, weil er ja ein verantwortungsvoller, guter Vater ist. Ja, das ist ja jetzt erst recht die Spaßbremse. Jetzt stellt er noch Regeln auf. Jetzt darf ich nicht in den Pool. Das ist doch gemein. Der hat einen Schlüssel und ich nicht. Also was mache ich? Ich kletter drüber. Und dann, stellt euch mal weiter vor, das Kind, lass es 4 sein, okay? 2 ist vielleicht ein bisschen schwierig. Aber mit 4 klettert es über den Zaun drüber, plumps fällt rein. Was ist dann los? Oh, du blöder Vater, kannst du nicht auf mich aufpassen? Warum lässt du das zu, dass ich jetzt hier in den Pool falle? Merkt ihr was? Der Vater, er stellt Regeln auf. Das Kind steigt über die Regeln im wahrsten Sinn des Wortes hinweg. Der Vater stellt Regeln auf, die das Kind schützen sollen, die das Kind bewahren sollen, die dem Kind zum Besten dienen. Das Kind will sich nicht daran halten. Dann leidet es Schiffbruch. Du blöder Vater, wieso lässt du das zu? Kannst du nicht besser aufpassen? Ich dachte, du liebst mich. Schon mal gehört? Ich dachte, du liebst mich. Und das machst du mit mir? Das passt doch gar nicht zusammen. Hey, wir haben genau so ein Bild von Gott. Und dieses Bild von Gott, das möchte ich heute in deinem Kopf ein für alle Mal ausradieren. Gott ist kein Gott, der dir A, den Spaß nehmen will, und Gott ist auch kein Gott, der B, einfach am Rande sitzt und zuguckt, wenn du Schiffbruch erleidest. Sein langer Arm ist nicht dazu da, um dich zu bestrafen. Sein langer Arm ist da, um dich dann aus deiner Bredouille zu holen, wenn du selber nicht mehr rauskommst. In Lukas Kapitel 15 stehen 3 Gleichnisse, 3 Geschichten, die uns zeigen, was Gott für Mühen auf sich nimmt, um Menschen zu suchen, die in so eine Notsituation geraten sind. Zuerst erzählt Jesus die Geschichte von einem Schaf. Ein Schaf, das eigene Wege geht, weg von der Herde. Ja, da, wo du uns hinschickst, Hirte, da ist das Gras alles dürr und trocken. Ich weiß, wo es lang geht. Ja, kennt ihr so Schafe? Die wissen genau, wo es lang geht. Pustekuchen, haben keine Ahnung, aber sie denken, sie wissen es. Und was macht der Hirte? Er lässt die 99 zurück. Er sucht das eine Schaf. Und wenn er es gefunden hat, dann hält er ihm mal eine Standpauke. So wie sie's gehört. Du dummes Schaf. Was macht er? Er nimmt das Schaf liebevoll auf die Schultern. Und er trägt es zurück zur Herde. Er hat die Mühen und Strapazen auf sich genommen. Er hat das Schaf, das aus freien Stücken, aus eigenem Willen, eigene Wege gegangen ist. Er hat es nicht nur gefunden, er hat es versorgt, er hat es gepflegt, er hat es zurückgebracht zur Herde. Danach erzählt Jesus die Geschichte von einer verlorenen Münze. Eine Frau hat 10 Münzen. Eine davon, kulla, 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 plupp, irgendwo unterm Schrank, weg. Sie macht alles. Sie stellt das ganze Haus auf den Kopf. Sie zieht quasi um. Und was das heißt, weiß ich. Sie zieht quasi um. Es ist ein Saustall ohne Ende. Also sie kehrt aus jeder Ritze raus, bis diese Münze wieder auftaucht. Und dann gibt es ein Freudenfest. Sie hat die Münze wieder gefunden. Und das ist ein Bild für die Freude im Himmel, wenn ein Mensch, der in Not war, zurück zu Gott findet. Wenn er sich von ihm finden lässt, wenn Gott mit ihm wieder vereint sein kann, dann ist eine große Freude. Und diese Frau in der Geschichte, sie geht und erzählt ihren Nachbarn und ihren Freunden, dass die Münze weg war und jetzt hat sie sie wieder gefunden. Und es ist Freude. Und genauso groß ist die Freude, wenn ein Mensch, der verloren war, der eigene Wege ging, der nicht auf Gott hören wollte, wenn er von ihm wieder gefunden wird. Und zum Höhepunkt in Lukas 15 kommt die Geschichte vom verlorenen Sohn. Die Geschichte von zwei Brüdern, und im Fokus steht der jüngere Bruder, der sich sein Erbe auszahlen lässt. Und im Grunde ist es genau das gleiche wie die anderen Geschichten vorher. Er ist wie die Münze, die verloren geht. Oder wie das Schaf das eigene Wege geht. Oder wie das 2- bis 4-jährige Kind, das über den Zaun klettert. Es sind alles gleiche Geschichten. Und so ist dieser Sohn. Er nimmt die Kohle und er zieht weg und er verprasst alles. Er lebt ein Leben ins Haus und Braus, bis nichts mehr da ist. Und dann kommt die Hungersnot und dann endet er als Schweinehirte und darf nicht mal das Schweinefutter essen. Und dann fällt ihm etwas ein. Ihm fällt ein, mein Vater, er hat immer für mich gesorgt. Ich habe nie Mangel gelitten. Ich hatte immer, was ich brauchte. Ich will zu ihm zurückkehren. Und jetzt sehen wir noch ein anderes Bild für den langen Arm Gottes. In dieser Geschichte, da ist die Entscheidung umzukehren und zum Vater zurückzukommen, die Entscheidung des Sohnes. Und wir sehen den Vater, ich stelle mir das so vor wie so ein Oktopus, ja, so mit so ganz langen Armen. Und er steht so da, die Arme ausgebreitet und der Sohn kommt und sie umschließen ihn. Er nimmt ihn in den Arm. Was für ein Bild von väterlicher Liebe. Er nimmt diesen Sohn, der ihn so enttäuscht hat, diesen Sohn, der weg von ihm wollte, der ein Leben gelebt hat, das überhaupt nicht im Einklang stand mit den Werten und Normen, die er ihm als Vater mitgegeben hat. Er kommt zurück, es gibt keine Moralpredigt, es gibt keine Standpauke, es gibt keine, ja, guck mal, da hinten, ganz am Eck, da kannst du noch irgendwo unterkommen. Das hatte der Sohn erwartet. Mit dieser Erwartung kehrte er zurück, dass ich einer der geringsten Knechte meines Vaters werden soll. Aber er wurde vollkommen integriert, wieder aufgenommen in die Familie. Was willst du heute Morgen tun? Willst du weiter vor Gott weglaufen? Willst du ihm Vorwürfe machen, dass er dir den Spaß am Leben nehmen will? Oder willst du ihm Vorwürfe machen, dass er dann irgendetwas Schlimmes in deinem Leben zulässt, was deiner Meinung nach doch ein Beweis dafür ist, dass er dich gar nicht liebt? Oder willst du erkennen, dass sein langer Arm dazu da ist, um dir dann zu helfen, wenn du in Not bist, um dich dann in die Arme zu schließen, wenn du zu ihm zurückkehrst? Es ist, wie Sikal in seinem Zeugnis sagte, es ist die Entscheidung von jedem einzelnen Menschen. Er zwingt niemanden dazu, sich von ihm lieben zu lassen. Wenn du sagst, nein, ich will das alles nicht, ich will meinen eigenen Weg gehen, er lässt sich deinen Weg gehen. Aber bitte tu mir den Gefallen und hör auf, ihn dafür verantwortlich zu machen, für alles, was in deinem Leben schiefläuft. Weil dazu ist er oft gut genug. Aber es macht keinen Sinn. Oder willst du sagen, ich bin in so einer Situation, wo ich so ein SOS absetze, wo ich mal wieder einen Brief schreibe. Ich bin am Ende. Ich brauche Hilfe. Wisst ihr, das sind Worte, die gehen uns gar nicht leicht über die Lippen. Überhaupt nicht. Wir sind gerne die gerufen werden, wenn jemand in Not ist, oder? Wir sind gerne die Retter. Wir sind gerne die Helfer. Wir sind gerne die Gutmenschen. Wir sind gerne die für andere da sind. Aber selbst in Not zu sein, Hilfe zu brauchen und Hilfe anzunehmen, es fällt uns erstmal nicht leicht. Aber es geht doch auch gar nicht darum, dass es uns leicht fällt. Es geht darum, dass wir erkennen, wir kommen aus dem Schlamassel alleine nicht mehr raus. Und dein Gott, er ist hier, er ist heute Morgen hier und er redet mit dir. Er sagt dir durch meine Worte, dass er dich liebt. Er sagt dir heute Morgen, dass er für dich sorgt, dass er für dich da ist. Und er sagt dir, dass er gerne wieder in deinem Leben sein möchte. Lässt du ihn rein in dein Leben? Wie ist deine Entscheidung? Wir wollen jetzt eine Zeit nehmen, wo wir beten. Und ich möchte Menschen wirklich auffordern, sich jetzt noch für 1-2 Minuten mit dieser Frage zu beschäftigen. Bin ich bereit dafür, mein Leben nicht mehr selbst einschließlich oder ausschließlich und alleine zu bestimmen, sondern bin ich bereit, Gott einen Platz in meinem Leben zu geben, nicht irgendwo am Ende, sondern einen Platz, wo ich mit ihm im Austausch bin, wo ich mit ihm gemeinsam die Entscheidung treffe, in welche Richtung sich mein Leben weiter bewegt. Und wenn du das tun möchtest heute Morgen, dann werden wir gleich miteinander beten, aber ich möchte, dass du es dir erst überlegst. Ich will keine spontanen Entscheidungen, ja, spontan heiraten oder spontan dies oder das. Das sind wichtige Entscheidungen. Überleg dir das gut, weil das hat Konsequenzen. Das bedeutet, du kannst nicht mehr alles alleine entscheiden, wie du gerade lustig bist. Und deswegen sollst du es dir gut überlegen. Aber ich verspreche dir, es ist eine gute Entscheidung. Es ist die beste Entscheidung, die du jemals treffen kannst. Aber du sollst sie nicht leichtfertig treffen. Deswegen lass uns einen kurzen Moment der Stille nehmen und dann möchte ich gerne zum Gebet einladen. Himmlischer Vater, ich danke dir für deine unendlich große Liebe für jeden einzelnen Menschen. Ich danke dir, dass du jeden Menschen durch und durch kennst und siehst, der heute Morgen hier in diesen Räumen ist, der vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt dieses Video auf YouTube finden wird. Ich danke dir, dass du jeden Menschen kennst, liebst und das Beste für jeden Menschen möchtest. Und Herr Jesus, wir wollen jetzt wirklich miteinander beten für Menschen, die sagen, ja, ich habe heute Morgen ein Klopfen gespürt. Ich habe gespürt, wie sich was verändern will und soll in meinem Leben. Und so möchte ich fragen, gibt es Menschen hier heute Morgen, wenn du sagst, ich möchte wirklich von ganzem Herzen meinen Weg von jetzt an mit Gott gemeinsam gehen. Ich möchte es aufhören, damit ihn zum Sündenbock für alle Dinge zu machen in meinem Leben, die nicht gut laufen. Ich möchte ihn um Vergebung bitten für meine Schuld, für all die Dinge, die ich nicht gut gemacht habe. Ich möchte ihm meine Zukunft anbefehlen und ich möchte ihn fragen, bevor ich Entscheidungen treffe. Wenn du das tun möchtest, dann möchte ich dich einfach bitten, dass du nur ganz kurz deine Hand hebst. Ich werde es sehen und ich möchte gerne für dich beten. Wenn du sagst, ja, das ist eine Entscheidung, die du von ganzem Herzen treffen möchtest, dann heb doch einfach deine Hand als Zeichen vor Gott und auch vor mir hier, dass du das tun möchtest. Und dann können wir gerne miteinander beten. Vater, ich danke dir, dass du die Menschen siehst, die diese Entscheidung treffen wollen. Herr, du kennst sie, du siehst ihr Leben, du siehst ihre Situation und ich möchte dich bitten, dass du sie jetzt in diesem Augenblick erfüllst mit deinem Heiligen Geist, mit deiner Liebe, mit deiner Gnade, mit deiner Barmherzigkeit. Ich bete, Herr, um Vergebung für all die Schuld und für all die Sünde in ihrem Leben, dass sie rein und heilig vor dir stehen können und dass sie mit dir gemeinsam die nächsten Schritte in ihrem Leben begehen können. Willst du sie dazu segnen, Herr? Willst du sie stärken? Willst du ihnen Menschen zur Seite stellen, die sie auf diesem Weg begleiten, die ihnen gute Ratgeber sind, Jesus? Willst du diese Gemeinde hier gebrauchen und befähigen, Menschen auf diesem Weg zu begleiten und zu unterstützen? So beten wir um deinen Segen für diese Menschen in Jesu Namen. Amen.
Amen.
Amen.